Willkommen zur urbanen Spinnstube, dem Strick- und Spinn-Podcast aus Berlin. Ich bin die Ziska und im Internet heiße ich Distelfliege und es gibt heute die Episode Nummer 92. Ja, ich bin relativ unvorbereitet, weil wenn ich nicht trotzdem aufnehme, obwohl ich eigentlich total zugeschüttet bin mit Arbeit etc., wird das überhaupt nichts mehr. Also ich beschäftige mich natürlich trotzdem mit allerlei Sachen. Es fehlt leider halt einfach manchmal die Zeit und Energie, das in einen schönen Podcast zu reinzugießen. Trotzdem gibt's heute was übers Stricken, klein bisschen Spinnen, urbane Selbstversorgung, so lala, was ich gerade toll finde und kein Teechen. Na gut, ich muss noch mal ganz kurz einen Soundcheck machen. Ja, also soweit übersteuert scheint das jetzt nicht zu sein. Es klingt ein bisschen kratzig. Das liegt daran, dass ich in der letzten Zeit so ein bisschen Probleme habe mit einem kratzigen Hals. Ich weiß aber auch nicht, ob das am Wetter liegt, an dem Ozon oder was weiß ich. Ozon ist ja nicht mehr so das Thema. Die Sau haben sie ja schon vor 15 Jahren oder so durchs Dorf getrieben. Jetzt ist es nicht mehr so in aller Munde. Ich wollte mich zuallererst sehr bedanken für das super Feedback zur letzten Folge, die ja auch schon wieder fast einen Monat her ist, also 3 Wochen. Das lag mir am Herzen, mal über häusliche Gewalt zu reden und es ist einfach so die Gefahr, dass dann auch Kommentare kommen, gerade weil so viele Mythen darüber, über das Thema existieren, dann ist immer die Gefahr, dass halt nicht so das geglaubt wird und Leute so ein bisschen abwehrend reagieren und so, was soll das, wir sind doch jetzt in einer freien Gesellschaft und so. Und umso mehr war ich positiv überrascht und sehr angenehm berührt von dem sehr einfühlsamen und ja unterstützenden Feedback, was ihr mir gegeben habt, auch per E-Mail oder PN. Ich fand's toll, also wirklich 100% gut, 0% schlecht, was, das hatte ich noch nie in meinem Leben, ja, ihr seid echt super. ja. Und dann bedanke ich mich noch schnell für die Flatters im Mai, und zwar bei Zimt to Zicke, Veron 12, Jademund, Gudrun 14, die Maus, Weird, Heike und ein paar, die anonym von Flatter nicht namentlich rausgerückt wurden. Vielen Dank euch. Dann gibt es noch 2 neue Podcasts, die ich nicht wirklich detailliert ankündigen kann, weil ich wirklich zu nichts komme und ich habe es noch nicht geschafft, sie zu hören. Aber das sind Happy Handmade und Wollwirrwarr. Und ihr findet beide bei Ravelry.com in der Gruppe Podcasting auf Deutsch. Also da in unserer Gruppe im Forum gibt es einen Thread für jeweils die Podcasts. Und ich versuche es hier auch in den Shownotes zu verlinken, so ich denn schaffe, sie überhaupt zu schreiben. Gut, dann geht's gleich los mit dem Stricken. Ich stricke wieder ein paar Sachen. Ich habe den zweiten Sprout Cardigan fertig. Und das ist auch wieder nicht für mich, weil, wie ich den ersten gestrickt hatte und der fiel eigentlich viel zu klein aus und hatte ich ja eine sehr nette, bestrickungswürdige Person dafür gefunden und dann hat die Jademondin hat auch gesagt, sie würde gerne am liebsten so ein Ding haben und sie würde auch was zum Tauschen und so suchen. Dann habe ich mir gedacht, das geht ja eigentlich relativ schnell. Also für Garnverbrauch unter 500 Meter ist wirklich eine kurze Jacke mit kurzen Ärmeln, so ein richtig kleines halt, so ein kleines Jäckchen halt. Und in der Größe für kleinere Menschen ist es wirklich wenig Verbrauch. Also habe ich gedacht, oh, ich stricke einfach noch einen für die Jademondin. Und der ist jetzt auch fertig und ich bin gerade seit 2 Wochen am Knöpfe annähen. Ja, ich bin seit 2 Wochen daran, die Knöpfe anzunähen. Ich habe jetzt so ein Buttonband nach dem Knitmore Girls Buttonband Tutorial. Da habe ich jetzt so ein Gewebeband auf die Rückseite schon genäht. Und ich habe schon 2 Knöpfe geheftet, also mit einem Faden an die richtige Stelle angeheftet. Und 6 Knöpfe sind anzunähen. Also ich muss jetzt noch 4 Knöpfe anheften und dann alles schön annähen. Ja, dann wäre der komplett fertig und ich könnte ihn mal zu Ramona schicken. Dann habe ich meine Saviano-Socken, habe ich glaube ich seit dem letzten Podcast nicht mehr angefasst. Sie sind ein bisschen weiter, glaube ich, oder ich hatte letztes Mal die so ein bisschen im Timeout, also ein bisschen habe ich sie weiter gestrickt. Ich bin jetzt mit dem ersten Fuß fast fertig und habe dann aber noch ein zweites Paar Socken angeschlagen, weil, warum eigentlich? Ich glaube, ich wollte was, wo ich nicht so immer auf den Chart gucken muss und was ein bisschen schneller geht. Und dann habe ich die Twisted Limone angeschlagen von, oh, jetzt weiß ich gar nicht, wer das Muster gemacht hat. Saviano ist von Janissima. Twisted Limone muss ich nochmal nachgucken und das dann in die Shownotes schreiben. Ich weiß gar nicht, ob ich Shownotes mache. Egal. Ja, Twisted Limone ist ein sehr schönes Muster, was so mit Zugmaschen, Traveling Stitches funktioniert und das sieht dann aus halt mit so wie eine gerippte Socke, wo die Rippen als Zöpfe gestaltet sind. Das ist sehr schön. Und dann habe ich noch was angeschlagen und zwar juckt es mich schon seit längerem in den Fingern wieder mal Lace zu stricken. Und ich habe zwar genug Tücher und so, aber ich habe einfach total Lust und auch mal wieder ein Lace-Garn, was ich gesponnen habe, zu verstricken. Eins meiner ersten, nämlich Summer Garden, habe ich gesponnen aus einem Kammzug von Dibadu. Blue-Faced Lester, Tussa-Seide ist das und das ist ein total schön so Sommer, Herbst, nee, eher Sommerfarben. Handbemalter Kammzug und das wurde dann zu einem Lace-Garn mit 700 Meter Lauflänge auf ein bisschen über 100 Gramm. Ja, und das habe ich dann noch ergänzt mit einem grünen Lace-Garn, was zu dem gefärbten gut passt. Und dann komme ich auch auf die 1200 Meter, die diese Stola benötigt. Und habe ich jetzt gesagt, was ich überhaupt für eine Lace-Stola stricke? Genau, ich stricke von Kieran Foley Cold Mountain. Das ist ein kostenloses Muster aus der Nitti. Das fand ich schon immer sehr schön. Und dann habe ich das neulich beim Googlen gefunden, dass Kieran Foley auch ein PDF auf seiner Webseite KnitLab zum Runterladen bereithält, wo noch Variationen von Cold Mountain drin sind, also wo man praktisch dieses Zackenmuster, dieses Geometrische auch nochmal ganz schön variieren kann. Das gefällt mir total gut und ich stricke jetzt eine der Variationen, nämlich irgendwie die Chevron-Variation und es macht mir irre viel Spaß und ich stricke das jetzt gerade auch hier beim Aufnehmen. So, jetzt bin ich schon fertig mit dem Stricken und dann komme ich ganz kurz zum Spinnen. Und zwar habe ich jetzt beim Spinnen kaum was. Ich habe neulich, wir sind ja, in der Tour de Fleece Trainingsphase. Die Tour de Fleece beginnt bald. Und ich habe jetzt keine so tolle Sportmusik wie letztes Jahr. Ich finde es ja super, dass die Knitmore Girls immer diesen Eye of the Tiger gehabt haben für ihr Tour de Fleece Training. Und wir haben ja wieder Team Yeti angeleiert und Tini hat ein Thread geöffnet im Podcasting auf Deutsch und einen in der Tour de Fleece Gruppe. Und dort könnt ihr euch bitte tunlichst anmelden, wenn ihr mitspinnen wollt bei der Tour de Fleece. Also nochmal ganz in Kürze, das ist ein Spinnen-Event, der parallel stattfindet zur Tour de France. Und wir finden praktisch eine Herausforderung für uns selber, also jede Person, wie es ihr passt. Und das Ziel ist einfach, am jeden Tag, die Tour de France fährt, auch ein bisschen zu spinnen. Und darüber hinaus können sich so ganz verschiedene Ziele gesteckt werden, also wie ihr einfach möchtet. Und es ist gar nicht so kompliziert wie die Revelanic Games mit so Tags und allem Möglichen, sondern wir spinnen einfach aus Lust und Laune und teilen viele Fotos von unseren täglichen Spinnfortschritten. Ja, und in dem Tour de Fleece Thread in unserer Podcasting auf Deutsch Gruppe, da hat Tini schon jede Woche Trainingseinheiten gepostet. Vor 3 Wochen war es putz dein Spinnrad oder mach deinen Spindelnstart klar. In der nächsten Woche ist gewesen, setz dir eine Challenge oder nimm dir eben eine Herausforderung für dich vor. Und drittens war, arbeite deine UFOs ab, also so, dass deine Spindeln und Spulen frei sind für die Tour de Fleece. Und diese Woche haben wir das Thema, wenn du noch Fasern benötigst für die Tour de Fleece, dann bestell sie jetzt. Ja, ich habe ein bisschen Entscheidungsinsuffizienz. Ich denke, ich werde aus meinem Stash spinnen, aber manchmal denke ich dann, es reizt mich schon, was extra für die Tour de Fleece zu spinnen und zum Spinnen zu haben. Aber ich denke, nee, ich mache jetzt erstmal Spin from your Stash. Und ich habe halt auch ein bisschen, letzte Woche habe ich ein bisschen meine UFOs abgesponnen. Da habe ich noch auf einem Spinnrad, oh, das hätte ich jetzt nicht stricken dürfen. Auf einem Spinnrad hatte ich noch Wolle hängen und die habe ich dann zu Ende gesponnen und habe ein dreifach gezwirntes, flauschiges Aaron Weight pommersches Landschaftgarn daraus bekommen. Auch sehr schön. Ja, also wie gesagt, wenn ihr mitmachen wollt, kommt ins Podcasting auf Deutsch Forum und meldet euch einfach an. Es ist immer ein Riesenspaß. Wenn ihr Preise spenden wollt für Team Yeti, da gibt es auch eine Thread, beziehungsweise im Tour de Fleece Thread hat Tini das schon geschrieben. Jetzt habe ich natürlich die Seite schon geschlossen. Ich mache das mal eben nochmal auf. Und zwar, wenn ihr einen Preis stiften möchtet für Team Yeti, dann schickt uns eine E-Mail an teamyeti@freenet.de und mit so einer Beschreibung und einem Bildchen, was ihr spenden würde, dann können wir nämlich dann das alles in einem Posting auflisten. Ja, und damit bin ich schon beim nächsten Segment der urbanen Selbstversorgung und da habe ich nichts recherchiert, sondern ich werde jetzt ganz eigennützig ein Thema haben, womit ich mich gerade auch so beschäftige und das ist Outdoor-Zelten und ich befasse mich gerade mit dem Thema Zeltanschaffung. Ja, ich will dieses Jahr so wie letztes Jahr wieder eine Radtour machen, mehrwöchig. Also es werden leider nur 2 Wochen sein, weil ja, Urlaub und so kann ich gerade nicht so mega viel machen. Und ja, da werden wir irgendwie 2 Wochen mit den Fahrrädern unterwegs sein und wollen halt ein leichtes, schön geräumiges, qualitativ gutes und ja, wasser- regendichtes Zelt haben für 2 Leute mit Gepäck. Und da bin ich gerade so viel auf der Suche. Und da hat sich dann schon relativ schnell herausgestellt, dass es ein Tunnelzelt werden soll. Und deswegen gebe ich euch jetzt einfach so ein paar Informationen, die ich beim Lesen über Zelte rausgefunden habe, falls ihr euch auch mal ein Zelt kaufen wollt. Was man da so beachten, was sind die Vor- und Nachteile von den einzelnen Zelttypen und von den einzelnen Materialien. Ja, also was man ja zuerst mal überlegt, was will ich für eine Form haben oder wofür will ich das Zelten benutzen unbedingt. Und mein Bruderherz sagt zum Beispiel, hat immer super gut in Billigzelten geschlafen. Und ich hatte auch mal so ein billiges Iglu-Zelt, was ganz okay war, muss ich sagen. Aber als es so die ersten stärkeren Regengüsse abgekriegt hat, da war es dann schon ein bisschen herausgefordert. Und wir waren dann mit meinen Amsterdam und letztendlich haben wir es nicht mehr mit nach Hause genommen, sondern haben es in Amsterdam in einer Mülltonne hinterlassen, nachdem wir irgendwie versucht haben, uns eine Nacht mit Gaffer-Tape an dem Zelt herumzuflicken und alles war dann total nass am nächsten Tag. Es kann aber auch sein, ups, was habe ich hier? Ah, dat, 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 dat. Irgendwie habe ich mich da in der Vorrunde etwas verstrickt, egal. Ja, es kann aber auch sein, dass das Zelt einfach alt war, weil die werden dann irgendwann alt und dann sind sie einfach undicht, weil die UV-Strahlung dem Material schadet. Also wenn man da zum Beispiel so Polyester oder so hat, dann kommt einfach die UV-Strahlung und das wird dann irgendwann einfach ermüdet das Gewebe und dann kannst du noch so viel Imprägnierzeugs rüber sprühen. Es ist dann einfach alt. Und mein jetziges Zelt ist auch so in die Jahre gekommen und letztes Jahr vor unserem Campingurlaub hat der liebe Mann wirklich eine ganze Flasche Imprägnierspray über dem Zelt versprüht. Und es hat trotzdem, als es wirklich mal eine Nacht gewittert hat, hat es trotzdem ziemlich reingeregnet. Und wir haben uns dann beholfen, indem wir eine Baumarktplane für 2 € gekauft haben und die halt nochmal über das Zelt rüber gespannt haben. Also dann war alles gut. Aber das wollen wir dieses Jahr nicht nochmal machen. Zumal mein Zelt, das jetzige, habe ich damals auch zu sehr nach Optik gekauft. Also es ist ein ausnehmend schönes Zelt, aber es ist leider sehr schwer. Also es wiegt 5,3 irgendwas, also fast 5,5 Kilo. Und wenn du zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs bist, ist es einfach, also zu Fuß geht es halt schon mal gar nicht. Und mit dem Fahrradanhänger geht es, ist aber nicht schön, also es ist schon ein Gewichtsfaktor einfach. Und weil ich das Zelt manchmal auch durch Regionalbahnen mit Wochenendticket schleppe und damit dann auch manchmal so alleine unterwegs bin, kommt also mir in Zukunft kein 5-Kilo-Zelt mehr in Frage einfach. Ja, dann kommt es halt auf den Platzbedarf an, also was will man so damit machen. Und also wir haben festgestellt, mein letztes Zelt, das war schon, also es ist ein recht geräumiges Zelt und wir sind wirklich verwöhnt von dem Platz. Und auch von der variablen Öffnung vorne, also es ist ein Kuppelzelt, wo das Innenzelt nur die halbe Kuppel einnimmt. Die andere Kuppelhälfte ist quasi der Vorraum und der kann an drei Seiten geöffnet werden und dann gibt es so eine Art Veranda vor dem Innenzelt und die kann man auch an zwei Seiten zumachen oder an einer Seite zumachen oder komplett zumachen. Und dadurch kann man wirklich ganz verschiedene Räume erzeugen in einem einzelnen Zelt. Wir haben das wirklich sehr geliebt und auch den Vorraum super genutzt zum Brote machen, wenn wir auf einen Ausflug wollten, unsere Gepäck reintun und so wirklich das dann auch so fast so einen kleinen zweiten Raum einfach nutzen zu können. Und ich habe vorher in diesen Einraumzelten ohne Vorzelt immer das Problem gehabt, dass es ist eine Sauerei. Also beim Zelten kannst du noch so wenig einpacken. Die wenigen Sachen, die du neben deinen Schlafsack ins Innenzelt legst, die fliegen einfach herum. Und es ist ganz schwer, das in Ordnung zu halten, finde ich. Und in einem Vorzelt, wenn man dann die Sachen, also wir haben zum Beispiel dann eine leichte Plastikkiste dabei gehabt und haben dann die Kiste im Vorzelt stehen gehabt und haben einfach die Sachen super gut weggepackt gehabt und unsere Fahrradpacktaschen. Na gut, ich hatte dann noch ein Tarp dabei, das ist einfach so ein Stück Zeltstoff, den du aufspannen kannst. Und da haben wir dann so aus dem Tarp noch eine Garage für den Fahrradanhänger, gegebenenfalls die Fahrräder und andere Packsachen gemacht gehabt, sodass wir unser Vorzelt fast nur als Aufenthaltsraum nutzen konnten. Ja, also da kommt es halt drauf an, wie viel Platz sollte sein und wir möchten halt schon Platz haben. Und ja, Gewicht soll klein sein, der Platz soll viel sein, dadurch ergibt sich quasi der Zwang zu einem Tunnelzelt, weil Tunnelzelte im Vergleich zu Kuppelzelten einfach das viel geringere Gewicht bei einem viel größeren Platzangebot haben. Das Zweite, was pro Tunnelzelt spricht es halt, dass das Außenzelt zuerst aufgebaut wird und dass nicht so ist, dass man bei Regen viele Kuppelzelte baut man auf und zieht hinterher die Außenhaut darüber. Und das kann dann halt bei Regen bedeuten, dass der Innenraum nass wird, während man ihn aufbaut. Und das passiert dann halt bei Tunnelzelten grundsätzlich nicht. Dafür stehen Kuppeln einfach stabiler da. Sie müssen zum Teil nicht abgespannt werden, weil sie in sich stehen und Tunnelzelte müssen immer gut abgespannt werden. Man muss sie unter Umständen auch öfter nachspannen. Und sie brauchen halt auch weniger Platz, die Kuppelzelte, und sie haben auch weniger Platz drin, so. Und sie sind pro Platz halt schwerer. Was habe ich noch gelernt? Beim Gestänge sind Aluminiumstangen besser als Glasfaserstangen. Grund kann ich euch jetzt nicht sagen. Es gibt auch noch verschiedene Aluminiumlegierungen, also bessere und schlechtere. Aber grundsätzlich ist Aluminium besser. Dann gibt es zwei verschiedene Stoffe, und zwar entweder Polyester und Polyamid. Wir kennen ja schon den Unterschied von Polyester und Polyamid vom Stricken. Und weil Polyester, also Polyamid ist, glaube ich, das, was auch in der Sockenwolle ist. Also das ist ja diese. Also wenn man sagt, irgendwie da mit Nylon gemischt, ist halt auch ein Nylongewebe. Und die Polyesterzelte sind meistens auch Polyester beschichtet, also PU beschichtet. Und die Polyamidzelte, die Nylonzelte, sind mit Silikon beschichtet. Silikon beschichtete Nylonzelte sind grundsätzlich viel teurer als PU-beschichtete Polyesterzelte. Dafür sind sie auch angeblich sehr viel haltbarer und sehr viel leichter. Also dadurch kommt halt auch der höhere Preis zustande. Also mit diesem sogenannten Sil-Nylon kann man halt nochmal Gewicht sparen und es hält halt angeblich auch länger. Ja, der Nachteil bei Sil-Nylon ist, dass das Gewebe bei Nässe dehnbarer ist. Und wenn ich jetzt ein Tunnelzelt habe aus Sil-Nylon, dann, was sowieso nachgespannt werden muss, dann muss ich das eventuell bei Regen raus und nochmal nachspannen. Aber ja gut, wenn man das sowieso gut gespannt hat, dann muss man unter Umständen nicht nachts nochmal nachspannen, rausgehen. Aber Polyester dehnt sich nicht aus bei Regen und das hat dann dieses Problem eben nicht. Was habe ich hier noch geschrieben? Bla 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 bla. Genau, es gibt außer Kuppelzelten auch noch geodätische Zelte, sogenannte. Das eigentlich sind das auch Kuppelzelte, nur dass die gewöhnlichen Kuppelzelte haben zwei Rundbögen, die sich in der Mitte kreuzen. Die geodätischen Zelte haben mehrere Rundbögen, die sich nicht in der Mitte kreuzen, sondern wo es dann statt einem Kreuzungspunkt gibt es mehrere Kreuzungspunkte, die sich über dem Zelt verteilen. Und die geodätischen Kuppelzelte sind die stabilsten Kuppelzelte überhaupt. So. Genau, beim Tunnelzelt muss man noch beachten, dass das Tunnelzelt in der Windrichtung aufgestellt werden sollte und der Eingang sollte vom Wind abgewandt aufgebaut werden. Das ist auch wichtig für die Belüftung, weil wenn das nicht richtig zur Windrichtung steht, dann kann es sein, dass es im Zelt schlecht belüftet ist, weil die Tunnelzelte sind halt auch schlechter belüftet als Kuppelzelte meistens. Und dadurch ist man ein bisschen noch ein bisschen eingeschränkter in der Platzwahl, weil sie halt mehr Fläche haben und dann halt auch die Richtung vorgegebener ist, sage ich mal. Ja, ich habe wirklich die Qual der Wahl. Ich war auch schon in mehreren Outdoor-Läden und habe mir dort die Zelte live angeschaut. Das würde ich auch wirklich sehr empfehlen. Also wenn ihr ein Zelt sucht und die Möglichkeit habt, euch das aufgebaut anzusehen oder im Laden fragen, ob ihr euch eins aufbauen dürft, weil ich finde es auch super, wenn man selbst das aufbauen darf, kann man gleich sehen, wie es im Handling so ist beim Aufbauen. Und aufgrund dieser Aufbauerfahrung habe ich mich nämlich zum Beispiel entschieden, doch nicht das Wechsel Outpost 2 Zelt zu nehmen. Es ließ sich toll aufbauen, es ist ein schönes Zelt, es ist auch sehr groß und geräumig. Da hat mir einfach das Packmaß nicht gefallen. Das hätte ich nicht gedacht, dass dieses Zelt eine so riesige, überdimensionierte Packtasche hat. Deswegen tendiere ich eigentlich zu einem Nordisk Nordland 2 im Moment. Das ist irgendwie auch ein Tunnelzelt mit schön großem Vorraum, aber nicht zu groß insgesamt und vom Preis-Leistungs-Verhältnis echt super. Ja, nur halt, was ich echt super fände, wäre von der Bauform her, weil man das vorne halt auch sehr variabel öffnen kann, so wie mein altes Zelt, Schmacht, wäre ein Hilleberg Nalo 3 Zelt, aber das ist einfach total teuer. Also das ist halt dieser Zelt Mercedes und das Zelt kostet 900 Euro rundbummelig und eigentlich kostet es 950 Euro. Und das ist einfach irre teuer. Auch wenn es sehr, sehr schön ist. Tja, ich habe mir auch schon überlegt, ob ich gucke, ob ich eins gebraucht kriege, weil manchmal gibt es sie bei eBay und so, aber da sind, glaube ich, gerade auch ein paar Betrüger unterwegs, gerade bei eBay gleich Kleinanzeigen und Hilleberg-Zelten. Also da sollte man auch ein bisschen vorsichtig sein und nur mit PayPal zahlen, damit man sich's wieder zurückholen kann. Haben jedenfalls welche gerade akut bei eBay Kleinanzeigen geschrieben. Gut. Tja, ich bin echt gespannt, was für ein Zelt das bei mir dann werden wird. Und nächste Woche gehe ich nochmal bei Globetrotter gucken. Und dann entscheide ich mich so. Ja, mal sehen. Ich habe leider auch wieder mal einen Zahnersatz, muss ich mir kaufen. Und das wird dann auch wieder 500 € kosten. Und ja, schlimm ist es. Ich habe echt nicht so Glück mit meinen Zähnen. Also meine Zahnärztin hat auch gesagt, es gibt so viele Leute, die ihre Zähne nicht so gut pflegen wie ich und die weniger Karies haben. Das ist echt eine Ungerechtigkeit. Tja, aber muss ich mit leben und einfach versuchen, so gut ich kann zu pflegen. Einfach. Vielleicht sollte ich da mal auch mal eine humane Selbstversorgung zu machen. Zahnpflege für arme, gebeutelte, empfindliche Menschen. Gut, dann kommen wir noch mal zu, was ich gerade toll finde. Und zwar befinden wir uns schon wieder in der nächsten Yoga-Challenge. Das kam so, dass die liebe Joy, die Wurzelfrau, die auch den Queeren Rant und Strick-Podcast macht, unsere Aktion auf Twitter 50 Tage Yoga eher verpasst hat. Also ich meine, sie wollte damals schon mitmachen, aber sie hatte irgendwie keine Zeit und Verletzungspause oder irgendwie so. Und sie ist dann neulich auch auf Yoga wieder gekommen und dann hat sie die, wie heißt es nochmal, die Kami, die letztes Jahr schon eine 40-Tage-Yoga-Challenge veranstaltet hat, gefragt, magst du nicht nochmal was sowas machen? Und die hat dann auch gleich gesagt, ja klar, machen wir nochmal. Und die ist am 5. Juni gestartet und ich habe auch gleich mitgemacht und habe gleich geschafft, so 5 Tage hintereinander Yoga zu machen. Und dann kam wieder so eine super krasse, mega Marathon-Durcharbeit, Schicht nach Schicht Phase. Und ich bin jetzt, habe jetzt 2 Tage nichts gemacht. Aber ich hoffe, dass ich heute Abend noch Yoga machen kann. Ja, wenn ihr das mitmachen möchtet, dann könnt ihr auf das Blog von Kami gehen. Das ist glowinglife.de, glaube ich. Also glühendes Leben auf Englisch, so schreibt man das dann. Und dort gibt es auch im Moment einen Gutschein für so ein Yoga-Portal auf Deutsch, das heißt Yoga Me Home. Und da gibt es dann auf Glowing Life einen Gutschein. Wenn man dort sich anmeldet und den Gutscheincode eingibt, dann kann man 40 Tage kostenlos dort alles nutzen. Und ich versuche das zu verlinken. Ja, heute eher kurz. Ich bin schon fertig mit meiner heutigen Episode und hoffe mal, ich komme wieder regelmäßiger dazu. Zur Not mache ich dann einfach kurze Episoden, wo ich einfach erzähle, was mich gerade beschäftigt und nicht so mega recherchierte Themen. Und hoffe, das ist in eurem Sinne. Also vielen Dank hier für eure Geduld mit mir, dass ich gerade einfach nicht jede Woche aufnehmen kann. Danke euch fürs Zuhören und wir hören uns demnächst wieder und meldet euch zur Tour de Vlies an, das ist toll. Tschüss! Okay, wieder ist eine Folge Die urbane Spinnstube zu Ende und ihr bekommt hier die obligatorischen Kontaktinformationen. Alles, was ich in der Folge erwähnt habe, versuche ich in den Shownotes zu verlinken oder zu erwähnen und die findet ihr auf meinem Blog unter distel.today.net und today wird geschrieben TWODAY. Ich freue mich sehr über Kommentare auf eben jenem erwähnten Blog oder in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch und in der Strick-Community Ravelry.com. Und wer mir eine E-Mail schreiben will, kann das tun unter distel@spiritvoices.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche und Stricken ohne Tränen.